Gartenhelden, ein Weserkurier-Podcast.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge Gartenhelden. Eine etwas besondere Folge, was Sie natürlich alleine schon daran merken, dass Sie heute mal nicht von Manuela Karnis begrüßt werden. Aber keine Sorge, sie ist nicht weg, sondern sie ist hier direkt bei mir. Hallo Manuela.
Hallo Bastian.
Aber Manuela ist heute ausnahmsweise mal nur so zur Hälfte ihr Host, sondern vor allem auch mal Gast. Und zwar bei mir. Mein Name ist Bastian Angenent, ich bin Online-Chef beim Weserkurier. Und weil ich deswegen nicht nur die Ehre hatte, diesen schönen Podcast inhaltlich zu begleiten, sondern auch ein sehr interessanter Teil der Zielgruppe bin, relativ viel Garten und relativ wenig Ahnung, da haben wir uns gedacht, wir drehen das heute mal einfach zum Ende der ersten Staffel um und fragen die Gastgeberin, was die Highlights waren, die ihr unsere Gartenhelden in den vergangenen Monaten erzählt haben. Was war besonders lehrreich? Was waren die besten Geheimtipps? Also zumindest meiner Meinung nach gab es davon eine ganze Menge. Und dann wollen wir natürlich auch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch nach vorne blicken, weil die Blätter fallen, es wird kalt und wir gucken natürlich auch darauf, wie man seinen Garten für die kalte Jahreszeit dann auch fit machen kann. Manuela, wie ist das so denn, Gast im eigenen Podcast zu sein?
Das ist extrem komisch, denn normalerweise bin ich ja diejenige, die all das macht, was du gemacht hast und die Fragen stellt. Und nun lasse ich mich mal überraschen, wie das heute so vonstatten geht.
Aber das muss man auch dazu sagen, ich habe dich nicht gezwungen. Ich glaube, die Idee, jetzt hier eine besondere Folge zum Ende der ersten Staffel zu machen, das können wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch durchaus sagen, das kam von uns beiden. Also hier wird niemand gezwungen. Ja. Und die Frage, die du sonst deinen Gästen immer stellst, die kriegst du heute mal zurückgestellt. Was ist denn deine Lieblingspflanze?
Ja, das ist jetzt interessant, weil meine Gästinnen waren oft nicht vorbereitet auf diese Frage. Ich bin schon. Aber ich hätte die Antwort auch spontan gegeben. Funkien, auch Hostas genannt. Das sind sogenannte Blattschmuckstauden, die im Frühjahr schöne grüne Blätter kriegen. Die gibt es in kleinen Formen, in sehr, sehr großen Formen. Im Juni, Juli, je nach Art, haben die schöne, tolle Blüten, was mir ja immer sehr wichtig ist, die gehen so hoch und sehen so glockenförmig aus und die Hummeln, meine Lieblingsinsekten, lieben diese Blüten und die kommen raus und sind bestäubt und ich finde es super. Ich muss dazu aber sagen, es ist keine heimische Pflanze. Es ist eine Pflanze aus Japan, die viel in japanischen Gärten eingesetzt wird, eben aufgrund ihrer schönen, schönen Blätter. Und jedes Mal, wenn die Blätter kommen, weiß ich, der Frühling geht los und es ist sehr schön und was richtig gut ist, man kann sie in Kübeln halten, wo ich nicht sehr gut drin bin und die gehen tatsächlich bei mir nicht ein. Also das sind wirklich für mich die perfekten Pflanzen, auch wenn sie nicht heimisch sind.
Also ein kleiner Interessenskonflikt, glaube ich. Ich kenne deine Ansicht zu nicht heimischen Pflanzen, aber wir haben auch in einer deiner letzten Folgen gehört, das darf man durchaus auch mal machen. Das heißt ja nicht immer, dass die Gärten dadurch kaputt gehen, oder?
Ja, genau. Du spielst wahrscheinlich auf die Waldgärtenfolge an. Da geht es um essbare Gärten. Wer die Folge noch nicht gehört hat, gerne einmal reinhören. Ich glaube aber, dass in vielen Folgen gesagt wurde, ein Mix ist wichtig. Natürlich, wenn wir über Artenschutz sprechen, über gefährdete Wildbienen zum Beispiel, über die ich viel gesprochen habe, mit meinen Interviewpartnerinnen und Partnern, dann geht es um heimische, regionale Pflanzen, ohne Frage. Aber ganz ehrlich, wer, ich weiß nicht, 500 Quadratmeter Garten hat, der kann auch ein paar Funkien pflanzen und ein paar japanische Ahörner oder ein paar gefüllte Dahlien. Das tut der Natur ja nicht weh. Und man selber möchte ja auch ein bisschen Freude dran haben. Ich glaube, das ist auch das, was der Podcast wollte. Gucken, was kann ich tun und wie kann ich es mir schön machen. Und da kann man durchaus Kompromisse eingehen.
Absolut. Also das ist auch tatsächlich jetzt, wenn ich mal meine Rolle als dein Fragensteller verlasse und in die Zielgruppe als Hörer wieder gehe, das hat mir an vielen Stellen wirklich viel Freude gemacht, einfach darin bestärkt zu werden, dass ich auch, wenn ich wenig Ahnung habe, viel Gutes tun kann, wenn ich den Garten einfach so ein bisschen so belasse, wie er ist und mir auch gar nicht immer so viel in den Kopf machen muss, weil vieles einfach von selbst erstens schön wird und zweitens auch der Natur hilft. Jetzt nach all den Monaten mit den ganzen Expertinnen und Experten, was ist dir als Host wichtig, dass das draußen hängen bleibt? Was können wir von den Gartenhelden lernen?
Wichtig ist mir, haben wir schon kurz angesprochen, dass sich jeder mal 5 Minuten Gedanken über Artenschutz macht. Also was kann ich wirklich machen? Und wenn es der kleine Balkon ist, wo 3 Pflanzen stehen und dann habe ich 2, die gefallen mir und eine, die ist wichtig für die Insekten oder am besten ich habe ja ganz oft auch Kräuter erwähnt, etwas, was ich nutzen kann, was trotzdem vielen Insekten hilft. Wenn wir über Artenschutz sprechen, sprechen wir natürlich über sehr spezialisierte Insekten, die spezialisierte Pflanzen brauchen. Das ist schon ein bisschen komplizierter, aber ich glaube, dass wir gut transportieren oder meine Interviewpartnerinnen und Partner transportieren konnten, dass man auch mit einfachen Mitteln klein anfangen kann und im besten Fall groß aufhört mit einer Blumenwiese, die man einfach vielleicht nicht mäht oder den Rasen vielleicht einfach mal ein paar Monate nicht mähen. Allein das, wenn man, ich glaube, mähfreier Mai war auch noch so ein Stichpunkt, die Kleinigkeiten, die helfen schon sehr viel und wir können die Welt nicht retten dadurch, ist klar, das haben auch alle gesagt. Darum geht es aber am Ende nicht, sondern eher darum, wie kann ich meine Umgebung für mich und die Natur ein bisschen schöner gestalten und ja, sie ist dann ein bisschen wilder und das, diese typische deutsche Ordentlichkeit, die wurde immer in Frage gestellt und jeder kann ja seine Ordentlichkeit haben, aber wenn er halt eine Ecke einfach frei lässt und jetzt im Herbst ein bisschen Laub liegen lässt, wo die Igel runterkriechen können oder andere Insekten. Also ich glaube, das ist so das Wichtigste. Was können wir im Kleinen tun? Nicht mit dem Anspruch, die Welt zu retten, aber eben ein bisschen was zu verbessern. Und das gibt einem ja auch ein gutes Gefühl.
Absolut. Und auch ein sehr gutes Stichwort. Was kann man im Kleinen tun? Das hast du ja auch mehrfach betont. Deine Leidenschaft fürs Gärtnern kommt nicht zuletzt aus deinem Garten, der jetzt nicht der allergrößte ist. Leidenschaftliche Gärtnerin auf engstem Raum, hast du immer in deinem Intro gesagt. Jetzt mit dem ganzen Know-how, was du aus diesem Podcast mitnimmst, was sind deine größten Herausforderungen nach wie vor, um ja, nachhaltig und insektenfreundlich zu gärtnern auf deinem kleinen Raum, den du zur Verfügung hast?
Ja, schon ein bisschen die Größe tatsächlich, weil 25 Quadratmeter und ein paar Kübel ist echt nicht viel. Also die Igel habe ich bei mir nicht, ne?
Hätte ich musste gerne aber so, ne? Mal kurz reingehen, weil ich hatte natürlich die Ehre, einmal im Gartenheldengarten ja, zu Gast zu sein. Das hat schon System und da ist schon eine Menge los. Nichtsdestotrotz, ich möchte dich nicht unterbrechen.
Alles gut. Aber ja, also ich habe mich auch auf Insekten konzentriert. Ne? Das war ja mein Anspruch, einfach Insekten in erster Linie Hummeln. Obwohl wir das in Folge 2 mit Sonja Di Leo, obwohl ich das mit ihr besprochen habe, habe echt Probleme damit, so eine Blühfolge hinzukriegen, vom Frühjahr bis zum Herbst, Winter. Eben weil ich nicht so eine große Fläche habe, kann man jetzt nicht so, wenn man zu viele verschiedene Pflanzen macht, wird es ein bisschen sehr wild. Ich hasse Zwiebelblumen, die Tulpen und so, die scheiden alle aus. Das heißt, ich habe Probleme von Frühjahr bis Herbst wirklich was zum Blühen gekriegt, zu kriegen. Hat dieses Jahr das erste Mal funktioniert, weil ich weiß nicht warum, es hat weil einfach irgendwie geklappt.
Wegen des Podcasts, ganz sicher.
Genau, wegen des Podcasts, aber das ist so eine Herausforderung und auch nach wie vor so Dinge wie, wo kaufe ich regionale Pflanzen ein, wo kaufe ich Biopflanzen ein, wo kaufe ich torffreie Erde ein, das wird tatsächlich mehr. Kostet dann aber auch wieder ein paar Euro mehr. Das ist für Menschen, die jetzt nicht so viel Geld haben, auch ein bisschen schwierig. Diese ganze Einkauferei-Sache oder eben, dann kann man sagen, ich möchte nicht unbedingt meine Sachen kaufen, sondern vielleicht selber ziehen. Und da komme ich definitiv an meine Grenzen, weil ich kein Gartenhaus habe oder so, wo ich groß Samen vorziehen kann, die von den Nacktschnecken nicht gefressen werden oder so. Also da kommt man schon an seine Grenzen. Aber ich glaube, vielleicht sollte ich nächstes Jahr mal Tauschbörsen benutzen. Ich weiß, beim NABU gibt es zum Beispiel auch viele Möglichkeiten, vorgezogene Sträucher und so zu kaufen. Also es gibt schon Möglichkeiten, ja.
Was ist dir denn besonders hängen geblieben? Mal ganz subjektiv aus deiner Sicht, was waren die Sachen, die du wirklich mitnimmst?
Tatsächlich das erste Gespräch unter anderem mit der Gartentherapeutin Susanne Büssenschütt aus Tedinghausen, weil ich mich schon davor mit dem Thema Gartentherapie beschäftigt habe. Also was macht ein Garten mit uns? Also Wie hilft Gartenarbeit? Man denkt ja immer, oh Gott, ich habe keine Zeit, es ist anstrengend, ich habe Rückenschmerzen. Aber dennoch habe ich bei mir selber gemerkt, wie mein Garten mir geholfen hat auf verschiedenen Ebenen. Ob es nun Ablenkung war oder in der frischen Luft sein. Als Journalistin hinterfrage ich das und frage mich, was steckt dahinter? Und dann mit Frau Büssenschütt darüber zu sprechen, die das aktiv in sozialen Einrichtungen betreibt und Menschen dabei hilft, Strukturen in den Alltag zu kriegen, ist auch durchaus gut gegen psychische Krankheiten, habe ich sie einfach mal gefragt, was Garten mit einem macht. Und da hat sie mir sehr spannende Antworten gegeben. Es ist anstrengend, aber auch schön. Warum gärtnern wir also so gerne?
Ja, ganz eindeutig, weil Gärtnern glücklich macht. Mhm. Es macht einmal die Umgebung glücklich, also das Grün, das Bunte, das Frische, das Lebendige. Und wir tun im Garten im Prinzip alles, was für unsere Gesundheit wichtig ist. Wir atmen frische, gesunde Luft ein, wir bewegen uns, was wir ja sowieso zu wenig machen. es ist da auch nachzuweisen, dass man das Cortisol ausgeschüttet wird, dass der Blutdruck nach wenigen Minuten in der Natur und im Garten sinkt, dass der Puls sinkt. Das sind alles Antistressoren, also dass wir uns wirklich entspannen im Garten oder einfach durch die Umgebung. Garten fördert unheimlich die Kreativität. Ob wir nun ein Beet gestalten oder aus dem Geernteten ein Rezept kreieren oder von frisch gepflückten Blumen ein schönes Blumenarrangement machen, das sind alles Sachen, die uns glücklich machen, weil wir uns positiv beeinflussen mit dem Gärtnern schlussendlich.
Abgesehen von was macht das Gartenarbeit glücklich macht, fand ich auch noch Folge 3, meine ich, war das mit Gärtner Jan Ueckermann von der Gemüsewerft spannend, weil, um nochmal auf meinen Garten zu gucken, ich baue kein Gemüse an, ich habe echt null Ahnung von Gemüse. Und deswegen habe ich Jan Ueckermann besucht, weil die dann eine Gemüsewerft in Hochbeeten Gemüse kultivieren, was sicherlich für viele Menschen spannend ist, die nicht viel Platz haben. Und ich habe mir das immer als extrem kompliziert vorgestellt. Und vielleicht ist es das auch, aber er hat so einen sehr entspannten Ansatz dabei. Und auch das fand ich extrem inspirierend, wie er das rübergebracht hat, dass man einfach mal ein bisschen entspannter an die ganze Sache rangeht.
Klappt nicht alles, aber das muss man eben auch gelassen sehen. Das funktioniert nicht alles. Wir sind auch so wetterabhängig. Dann ist es mal zu heiß, dass uns was eingeht oder es kommt ein früher Frost. Das ist einfach so, das muss man hinnehmen. Ich habe natürlich auch mal das Problem, dass teilweise Pflanzen gejätet werden, die eigentlich da bleiben sollten. Aber da muss man, das muss man mit Humor sehen. Dann gibt es eben die eine Woche keinen Salat.
Ja, absolut. Es geht nicht immer alles gut, gerade im Hochbeet, gerade auf kleinstem Raum. Das kenne ich noch von meiner alten Wohnung. Und das versuche ich jetzt gerade auch mit meinen Kindern im Hochbeet nachzuvollziehen, dass man Sachen in die Erde tun kann, dass etwas wächst, dass man es ernten kann. Aber ja, ich komme da auch an meine Grenzen. Über mein mittelmäßiges Talent haben wir schon ganz am Anfang gesprochen. Aber da hat Jan Ueckermann tatsächlich sehr, sehr, sehr viele interessante Sachen gesagt. Aber das war sicherlich nicht die letzte Erkenntnis, die du aus diesen letzten Monaten gezogen hast, oder?
Nee, also eigentlich könnte ich jetzt über jede Folge sprechen, denn jede Folge hat mir gute Erkenntnisse gebracht. Aber wenn wir gerade nochmal über das Thema Ernten sprechen, müssen wir auch darüber sprechen, warum das Insektensterben wesentlich voranschreitet in Deutschland. Das war mir auch immer ein Anliegen, darauf hinzuweisen. Die neuesten Studien sind echt erschreckend und einer der großen Faktoren ist nun mal die intensive Landwirtschaft. Und es gibt mittlerweile auch viele Landwirtinnen und Landwirte, die auch die Augen davor nicht verschließen und das auch wissen und ihre Betriebe umstellen. Das ist nicht so einfach. Und deshalb fand ich es extrem spannend, Hajo Kiemener in Oberneuland zu besuchen, der seinen Wildbienenpfad angelegt hat und da so ein richtig tolles Wildbienenprojekt hat. Und einfach mit ihm da über den Pfad zu gehen. Und wir hatten schon, vorher hatte ich mit Frau Brünn von den Gartenfreunden Bremen über Wildbienen gesprochen. Und er setzt das Ganze sozusagen um und wirft einen anderen Blick da drauf. Und allein seine Bereitschaft, sich mit dem Thema so auseinanderzusetzen und sich als Landwirt so umzustellen, fand ich sehr beeindruckend.
Das ist schon das Problem auch der Landwirtschaft, der intensiven Landwirtschaft. Da sind die Flächen immer größer geworden und man hat immer weniger darauf geachtet, dass so Randbereiche bleiben, in denen die Insekten dann überleben können.
Ja, und da haben Sie jetzt hiermit ein paar Randbereiche geschaffen.
Genau, also letztendlich hat mir der Biologe gesagt, was die Wildbienen wirklich brauchen. Und das versuchen wir denen hier wieder anzubieten. Und letztendlich ist es ja kurios. Eigentlich versuchen wir hier die wilde Natur wieder herzustellen und einfach so anzubieten, wie sie früher mal war.
Die Erkenntnis, die ich von Hajo Kiemener mitgenommen habe, die hatte ich auch schon ein bisschen vorher bekommen beim BUND Insektengarten am Weserwehr. Und dann sind wir... Schlagen wir wieder die Schleife zu meinem kleinen Garten, wie schnell man Erfolge sieht, tatsächlich. Also wenn man jetzt sagt, ich habe eine Brachfläche, wo nur Rasen war und da war vorher nichts. Und naja, das dauert bestimmt Jahre, bis sich was ansiedelt und bis die seltenen Arten kommen. Das ist so nicht. Tatsächlich hat ja Rolf Witt, der Biologe, der Hayokeminer berät, nachgewiesen, dass relativ schnell seltene Wespenarten zum Beispiel sich wieder angesiedelt haben. Die waren sicherlich irgendwo da, aber sie kamen trotzdem wieder, als sie die Bedingungen vorgefunden haben. Und das ist ein sehr ermutigender Gedanke, dass man jetzt nicht, ich weiß nicht, 10 Jahre planen muss, sondern einfach sagen kann, vielleicht in 1-2 Jahren, so wie im Insektengarten, sehe ich auch definitiv schon Erfolge. Und das fand ich auch sehr inspirierend.
Cool. Irgendwie warst du dann auch nicht nur heute, sondern wahrscheinlich immer ein bisschen Gast im eigenen Podcast, weil du viel für dich selbst mitgenommen hast. Wir wollen jetzt mal ein bisschen nach vorne gucken. Wir merken das jetzt schon, ich auch in meinem Garten. Ich habe schon, glaube ich, 5-mal Laub gehakt. Es ist Herbst, es wird kalt, es wird etwas dunkler. Deine Tipps, wie mache ich meinen Garten winterfest?
Zuerst muss ich dich fragen, was hast du mit dem gehakten Laub gemacht und wo hast du es weggehakt?
Ganz klassisch Recyclinghof. Ich habe es von der Wiese genommen.
Und vielleicht beim nächsten Mal in eine Ecke werfen unter einem Baum?
Zum Teil habe ich das getan. Also okay. Da, wo das habe ich auch mitgenommen, das Laub unter anderem für Tiere, aber auch für teilweise für den Boden nicht ganz schädlich sein kann an der falschen Stelle oder an der richtigen Stelle vielmehr. In den Randgebieten habe ich es einfach zur Seite gekehrt und nicht alles weggenommen.
Sehr gut, das Danke. Ist schon mal Schritt Nummer Danke. Eins.
Lob von Frau Kanis.
Ja, genau. Das wäre tatsächlich ein Tipp. Eichenlaub ist tatsächlich, nur Eichenlaub ist nicht so gut, weil das so sehr säurehaltig ist. Das ist auch für andere Pflanzen nicht gut. Wenn wir jetzt über Kübelpflanzen und Winterfest sprechen, kann man mit denen ganz viel machen. Man kann die einpacken in so Folie und vielleicht auch ganz gut, die nicht auf dem Boden stehen zu lassen. Wichtig ist, dass sie nicht so durchfrieren von unten. Aber jetzt im Winter waren einfach nicht sehr, sehr hart. Ne? Also wir hatten nicht sehr viel Frost. Das ist dann nicht unbedingt so entscheidend. Entscheidend ist, dass die Feuchtigkeit drin bleibt. Deshalb verteile ich einfach das Laub, was tatsächlich von unserer Haustür durch eine Buchenhecke hingeweht wird, nehme ich und verteile das hinten einfach in meinen Kübeln. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, die Pflanzen so ein bisschen mit Laub zu bedecken. In der Fläche kommt es darauf an, wie viel Bepflanzung man hat. Muss man gar nicht unbedingt machen. Für die Igel liegen lassen, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Oder Insekten, die da überwintern, einfach vom Rasen in der Ecke kärchern und gut ist. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee.
Okay, so viel zum Laub. Fällt dir noch irgendetwas ein, abseits vom Laub, wo Pflanzen, die man eigentlich sehr oft irgendwo stehen hat, falsch beachtet oder die besondere Beachtung brauchen?
Rosen brauchen tatsächlich besondere Beachtung.
Okay, das ist interessant, weil ich habe welche. Danke.
Okay, dann müsste ich wissen, welche. Also ich nicht, weil Rosenexpertin bin ich auch nicht unbedingt. Aber da kommt es drauf an, welche du hast. Es gibt ja so kleine Strauchrosen, Bodendecker, so rankelnde Rosen. Dann ist die Frage, man kann die im Herbst beschneiden. Das ist auch tatsächlich eine Wissenschaft für sich. Da würde ich Literatur empfehlen, weil Rosen beschneiden, dann kommt es drauf an, wie alt die sind und was man da so, wo man da so ansetzen muss. Das mache ich tatsächlich aber erst im Frühjahr. Aber man häufelt die an, das nennt sich Anhäufeln, also mit Erde. Man macht da quasi einen Haufen um den Wurzelbereich herum, so einen Haufen. Die haben oft so eine Veredelungsstelle und die ist empfindlich. Die wird zwar mit eingegraben in die Erde, aber wenn halt richtig harter Frost kommt, dann wäre es gut, wenn da oben noch so eine Erdschicht drauf ist, wenn wir keinen Schnee haben zum Beispiel. Schnee ist eigentlich super, weil der eine schöne wärmende Schicht abgibt, dass der Frost nicht richtig so doll durchkommt. Aber Schnee haben wir oft ja leider nicht in diesen Breitengraden. Deswegen so eine Anhäufelung an Rosen ist auf jeden Fall eine gute Idee. Oder man kann auch Tannenzweige oder sowas, was ein bisschen belaubt ist, da auch so gegen halten. Es gibt auch Leute, die sagen, man muss Rosmarin so schützen mit so Tannenzweigen. Habe ich nie gemacht. Sondern die Leo hat es auch nie gemacht. Und unsere Rosmarine sind riesig und buschig und blühen und sind gut drauf. Also wir haben hier so nasse Winter, die halten das, obwohl es mediterrane Pflanzen sind, eigentlich auch gut aus.
Und vielleicht eine letzte Frage, auch aus persönlicher Betroffenheit. Ich habe, das wissen unsere Hörerinnen und Hörer noch nicht, aber ich habe im Februar großen Ärger von Manuela bekommen, nachdem ich ein bisschen im Garten aufgeräumt habe. Baum- und Astschnitt, wann ist der richtige Zeitpunkt? Oder vielleicht auch um Sachen, die man vielleicht etwas anders anordnen möchte und schneiden möchte. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Ist das jetzt oder ist das im Frühjahr?
Das sind zwei unterschiedliche Fragen tatsächlich. Baum und Astschnitt kommt drauf an, welcher Baum und was du mit dem machen willst. Da kann man durchaus schneiden, allerdings echt bevor der erste Frost kommt, damit der Baum noch Zeit hat, sich zu erholen, weil die Schnittstellen sind sehr frostempfindlich. Im Oktober, die nächsten Tage können schon echt kalt werden, weiß ich nicht. Vielleicht aufs Frühjahr verschieben, grundsätzlich. Definitiv unordentlicher Garten, Staudenrückschnitt auf gar keinen Fall im Herbst. Februar, Ja, ich weiß, das machen auch viele Leute, weil es dann den Fingern juckt, verstehe ich. Aber tatsächlich empfehle ich Naturschutzbinde April, weil in den Stauden oder in den alten Zweigen überwintern viele Insekten, viele Kleinstlebewesen, viele Vögel kriegen dann noch entweder Nistmaterial, das sie sich rausholen können im Frühjahr, oder halt irgendwelche Samen, keine Ahnung was. Also einfach das, was ich am Anfang des Podcasts gelernt habe, im Herbst und Winter voll durchziehen, einfach nichts machen. Einfach alles schön liegen lassen, wenn es geht, und die Natur mal ihren Lauf machen lassen. Und der Vorteil ist, dass es schön aussieht. Ich habe das früher nie gedacht, dass so Stauden, die so verblüht sind, oder Gräser, die braun sind, dass es schön ist. Aber wenn man echt im Herbst jetzt alles wegmacht, dann ist im ganzen Winter einfach nichts da. Und raureif auf Gräsern oder Staudenblüten ist total schön.
Ich kann mit der Botschaft super leben. Das heißt, nächste Woche Füße hoch. Ja, danke, dass du mal in die Rolle als Gast deines eigenen Podcasts geschlüpft bist. Aber das letzte Wort, liebe Hörerinnen und Hörer, überlassen wir Manuela. Deswegen von meiner Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Runterladen, was Sie auch immer mit dem Podcast gemacht haben. Und bis bald.
Danke, lieber Bastian, dass du heute mal die Fragen gestellt hast und das Intro übernommen hast. Das war sehr ungewohnt, aber hat auch Spaß gemacht. Müsste ich jetzt nicht jedes Mal haben, ehrlich gesagt, weil ich lieber Fragen stelle, als zu erzählen. Aber ich glaube, für den Abschluss war das auf jeden Fall gut. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, dann kann auch ich an der Stelle nur sagen, vielen Dank, dass Sie den Gartenhelden in dieser Saison treu geblieben sind. Die nächste Gartensaison kommt bestimmt, aber auch Helden brauchen eine Pause. Dieser Podcast verabschiedet sich in den Winterschlaf. Es war mir eine große Freude, Sie durch dieses Jahr beim nachhaltigen und insektenfreundlichen Gärtnern zu begleiten. Mit einem Zitat vom französischen Schriftsteller Albert Camus möchte ich Sie in die Winterpause entlassen. Der Herbst ist ein zweiter Frühling, wo jedes Blatt zur Blüte wird. Ich wünsche Ihnen also eine schöne Zeit beim Nichtstun im Garten.